Die Spaltung des jahweistischen Religionsprinzips. Die unerhörte und unheimliche Vollmacht, die ein nicht einmal ordentlich bestallter Landrabbi entfaltete, wird von den Synoptikern vielfach hervorgehoben. Und es versammelten sich viele Leute, so daß selbst vor der Türe nicht mehr Raum war, und er redete zu ihnen das Wort. Markus 2,2. Und alle wunderten sich über die lieblichen Worte, die aus seinem Munde gingen. Lukas 4,22. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn sein Wort war ein Wort mit Vollmacht. Lukas 4,32. Und er rief wieder die Menge herbei und sagte zu ihnen: Höret auf mich alle und fasset es. Markus 7,14. Und er redete ganz offen davon. Markus 8,32. Und sie griffen das Wort auf und verhandelten unter sich, was das heiße. Markus 9,10. Aus diesen beliebig herausgegriffenen Stellen geht zur Genüge hervor, dass Jesus seinen Zeit- und Volksgenossen für die außerordentliche, beispiellose Erscheinung eines Religionsmannes galt, an der sich die Meinungen alsbald spalten mußten, so daß er wohl mehr Feinde als Freunde zählte, jedenfalls aber kaum jemanden, der ihn erlebte, gleichgültig ließ. Wie gelangte Jesus aus diesem Auf- und Abwogen geteilter Meinungen zu einem so zähen und treuen Anhange, ohne den sein Andenken nicht über seinen Tod hinaus hätte nachwirken können? Und welcher Art war die Empfänglichkeit der Mitmenschen, deren es hierzu bedurfte? Und wie gelang es ihm, sie an ihn zu fesseln? Dergleichen pflegt stufenweise vor sich zu gehen. Fertigen Anhängern schlossen sich Halbfertige bei, und um diese scharten sich rings die Unfertigen. Auf diese Weise, um abermals als kalte Soziologen zu sprechen, entstand mit Jesus auf einer Sammelfläche von Keimlagern und auf einer unbegrenzten Brutstätte der Ansteckungsherd des Neuen. Jesus, der seinen Mund öffnet und das Volk, das ihn reden hörte. Anderer Ursachen für das Ausbrechen einer um sich greifenden Volksbewegung bedurfte es nicht. Wie hat sich nun die persönliche Jesusseele auf ihre Umgebung übertragen? Nach den synoptischen Evangelien hat sich Jesus mit den Leuten unterhalten. Er brauchte sie gar nicht besonders zu überreden. Er beeinflusste sie mühelos durch seine Anwesenheit und durch sein Wort. Aus dem Umgang mit ihm erwuchs Gegnerschaft so gut wie Nachfolge. Seine Feinde waren nicht weniger das Ergebnis seines Daseins als seine Jünger. Die Wirkung ist auf beide gleich stark, so sehr ihr Inhalt ins Gegenteil auseinanderstrebt. Denn nun spaltet sich diese Wirkung. Die Gegner verschließen sich der auf sie zuströmenden Eingebung, die Anhänger öffnen sich ihr. Jesus leistet von sich aus an beiden genau dieselbe Betätigung. Er redet auf sie ein, legt es darauf an, sie zu einer Anschauung herüberzuziehen. Aber sich ihnen nun wirklich einzugeben, gerät ihm bei den einen und misslingt ihm bei den anderen. Damit scheiden die Feinde für die Bildung einer Jesusgemeinschaft gleich in deren Anfängen gründlich aus. Es bleiben die Empfänglichen übrig, nämlich alle diejenigen, die dem an sie gerichteten Jesuswort keine Abwehr entgegensetzten. Die Stellung eines solchen spätjüdischen Sektenhauptes erscheint, profan beurteilt, im Lichte eines Regisseurs, dem geeignete Darsteller zur Verfügung stehen, um bildmäßige Vorgänge vor Zuschauern nicht nur anschaulich, sondern vor allem eindrücklich zu gestalten. Jesus stand da bei der Höhe seiner religiösen Genialität unter einer Vereinigung von Grundsätzen, die sich in vier verschiedene Antriebe oder Blickfelder zerlegen lässt. Erstens, bei jedem Einzelnen ist das Ich nichts und das Du alles, wobei dieses Du kosmisch Gott und ethisch der menschlich Nächste ist. Duismus gegen Egoismus. Zweitens, es gibt etwas Unpersönliches in jedem Leben, den Ausschlag. In der Weltanschauung der spätjüdischen Volksväter ist es Geld und Geist und Vernunft und Zweck und Erfolg. Im Reich Gottes ist es das Gegenteil von dem Allem. Gemeinschaft gegen Person. Drittens, die Zugehörigkeit zum göttlichen Reich hängt ab von einer unbewussten Einstellung zur Welt. Man würde sie heute das Maß von persönlichem Geschmack oder Anstand nennen, das einer von sich aus ins Leben mitbringt, sein Gut an Rasse und Erziehung, seine Kinderstube. Etwas derartiges setzt Jesus in der Bergpredigt voraus, Matthäus 7,11 folgende. Ureigenschaften, angeboren oder anerzogen, gegen bewussten Vorsatz. Viertens, entscheidend ist aber die bewusste Überzeugung, die Meinungszentrale des Individuums, die sein Handeln und Auftreten in seinem Verhältnis zur Außenwelt von Fall zu Fall bestimmt. Charakter gegen Welt. Auf diese vierfache Weise setzt sich das Lebenssystem zusammen, dem Jesus Herd und Mitte geworden ist. Dieses System funktionierte in der konkreten Wirklichkeit der spätjüdischen Volksgemeinschaft so, dass alle seine Anhänger, jeder an seinem Platz, an die reichsgöttliche Ausbreitung angeschlossen waren, wie Metallfadenlampen an die isolierten Drähte des allgemeinen Netzes. Sie erglühten alle gleichzeitig und im Verhältnis zu der jedem von ihnen eigenen Stärke, sobald der von Jesus ausgehende Strom eingeschaltet wurde. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5,14a. Dieser Ausspruch erscheint in seinem vollen Sinne erst, wenn wir ihn mit einer seelischen Kraftabgabe im elektrischen Felde in Beziehung denken. Wie aber, wenn diesem also beschaffenen und auftretenden religiösen Lebenssystem ein anderes entgegensteht, das gleich vortrefflich organisiert und funktionierend von den durchaus entgegengesetzten, von Grund aus feindlichen Kräften gespeist wird, dann wird wohl der ungeheuerlichste Zusammenprall nicht ausbleiben, der auf dem Gebiete religiöser Gesinnung sich ausdenken lässt. Voraussetzung muss freilich sein, dass jenes andere, die vom Jesus bekämpfte jüdische Staats- und Volksreligion, in ihrer Weise ebenfalls für echt und wahr sich wenigstens selber gehalten hat. Sie waren fern davon, eine Sache, die ihnen gut schien, zu bekämpfen. Sie vernichteten Jesus, weil sie seine Sache für schlecht, ja teuflisch hielten. Und das waren ihre Gründe. Der gesunde Staat kommt zustande, weil ein König Feinde hat, Untertanen und Minister hat. Gesund ist dieser Staat um des ihm eigenen Machtkerns willen. Der Herrscher verfügt über die Gewalt nach außen. Mit der Verkündigung des Jesus aber wurde ein Königtum ausgerufen, mit der Gewalt nach innen. In euch, Lukas 17,20. Wie denn die Pharisäer, denen er ja das inwendige Reich auseinandersetzte, konnten gar nicht anders, sie mussten von ihrer Weltauffassung her an dem gesunden Wirklichkeitssinn ihres verwegenen und erfolgreichen Gegners verzweifeln. Wer ein Gottesreich auf das Eingeständnis äußerster Ohnmacht gründete, der berauschte sich eben an der Farbenpracht der Erscheinungen, die er sich einbildete. Er verkündete ein Reich der Hysterie und war also selber nervenkrank. Nun konnten die Zeitgenossen des Jesus den Vorwurf in dieser Fassung deshalb nicht erheben, weil solche Art, solche Dinge zu sehen und zu benennen, erst eine Errungenschaft jüngster Zeit ist. Auch die Pharisäer waren antike Menschen, also einfacher und trotzdem sie Semiten waren, nicht so intellektuell gefesselt, wie sie es als heutige Juden wohl wären. So mögen sie an der Verwirklichungskraft der jesuischen Phantasien, so unsinnig diese sie anmuteten, nicht so unbedingt gezweifelt haben. Dann kam wohl auch ihnen Jesus unheimlicher vor, als wir uns das ausdenken. Der historische Realitätspunkt in dieser an sich ja zunächst rein psychologischen Verumständung liegt darin gegeben, dass es offenbar Jesus infolge seiner Volkserfolge gelungen ist, sich die allmächtigen geistlichen Volksväter zu stellen, also dass sie sich zur Feindschaft gegen ihn entschließen mussten. Er verstand es, seinen Angriff auf sie in Worte zu panzern, von so entsetzlicher Hiebschärfe, dass es nur noch Notwehr war, wenn ihn die Pharisäer umbrachten. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch im Pelz der Schafe, inwendig aber sind sie räuberische Wölfe. Matthäus 7, 16, Vergleiche 12, 33, Lukas 6, 43. Diese Herausforderung konnten sie sich nicht gefallen lassen, ohne alle ihre Machtmittel, die ihnen zu Gebote standen, gegen ihn aufzubieten. Aber noch weniger hätte Jesus, so wie er nun eben aus dem apokalyptischen Tauchbade hervorgegangen war, an sich halten dürfen. Hätte er sich gegen die öffentlichen Religionszustände, wie er sie vorfand, mäßigen können, so wäre an seine historische Wirkung, wie er sie nun ausübt, nicht zu denken gewesen. Das göttliche Lebensgefühl seiner Seele wäre unfähig gewesen, sich einer weltgeschichtlichen Bewegung als ihr innerster Nerv einzufügen, hätte nicht seine Verkündigung einen erbitterten Gesinnungskampf gegen mächtige Volks- und Zeitgenossen durchfechten müssen. Hier gewinnt die Überlieferung Granithärte. Die ungeheure Gewichtslast nicht wegzuleugnender Erlebtheit beschwert die synoptische Erzählung im Kampf mit den Volksvätern gleich jenen aufgelegten Felsblöcken, die das leichte Schindeldach der Alphütten davor bewahren, vom Sturm in alle Lüfte geschleudert zu werden. Es wurde, meldet die Urgemeinde, durch Jesus die Selbsttäuschung aufgedeckt, der das jüdische Volk unter solchen Führern verfallen gewesen sei. Die Pharisäer suchen nur eigenen Lohn und Vorteil, wenn sie der Ehre Gottes nachzutrachten meinen. Dadurch freveln sie an der Ehre Gottes, statt ihr zu dienen. Der Begriff der Dekadenz, wie ihn Nietzsche zum Maßstabe seiner zeitgenössischen Kultur verwendet hat, sagte aus, der dekadente Zustand beruhe auf der falschen Voraussetzung, dass uns nichts zugehöre, was wir nicht als gewollt im Bewusstsein hätten. Die ganze Verantwortungslehre hängt an dieser naiven Psychologie. Ursache ist nur der Wille. Man muss wissen, gewollt zu haben. So darf man auch schon sich für die Ursache halten. Eine Lebensart wird dekadent, wenn der Grundsatz oben aufkommt, man wird ein anständiger Mensch, weil man ein anständiger Mensch ist. Statt des Lebens selbst das Interesse am Leben, weil der Untergrund pathologisch ist. Solche steht im 15. Bande von Nietzsches gesammelten Werken. In der vorpaulinischen Pharisäerbekämpfung schreibt das Neue Testament Jesus ähnliche Überzeugungen zu. Er konnte nicht der kulturhistorische Beobachter seiner Zeitgenossen bleiben. Er musste gegen sie zum Angriff vorgehen, musste gegen sie den Kampf auf Leben und Tod führen. Sie waren vielleicht guten Willens und frommen Glaubens, mancher von ihnen war nicht fern vom Reiche Gottes, aber ihr Lebenspunkt war vom Wurmstich getroffen, sie waren dekadent. Jesus aber, er stand im Leben.